Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. In dieser Episode sprechen Sabine Wöhner, Nicole Gerwig, Ute Rott und Eva Windisch über das schwierige Thema Sterben und Tod des geliebten Hundes. Ute beginnt.
Heute haben wir ein Thema, das für viele vermutlich nicht ganz einfach ist. Es geht ums Sterben. Und ich möchte euch gerne ein bisschen den Druck nehmen und die Angst nehmen davor, weil ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine, ein Lebewesen macht sich auf zum letzten Schritt und sagt, dieses Leben ist jetzt für mich vorbei, ich gehe jetzt, wohin auch immer. Und das andere, und das sind wir halt in den meisten Fällen, das erste ist man nur einmal in seinem Leben, nämlich wenn es endet. Aber das zweite, jemand anders verabschiedet sich, das erleben wir halt sehr oft. Und wenn wir jemanden lieben, und es ist ganz egal, ob der zwei Beine hat oder vier oder Flügel oder wie auch immer, dann ist es halt wirklich ganz ein schrecklicher Verlust. Es ist einer der schlimmsten Verluste, würde ich jetzt mal einfach sagen, den man sich vorstellen kann. Wenn ich jemanden sehr liebe oder sehr gern mag und es geht auseinander, also ich streite mich mit einer Freundin, mit einem Freund oder ich werde verlassen von meinem Mann oder ich verlasse meinen Partner oder wie auch immer, dann besteht ja immer die Möglichkeit, dass man sich wieder versöhnt oder dass man sich an den Gedanken gewöhnt, dass man jetzt ohne Partner, ohne Partnerin ist. Man findet vielleicht jemand anders, jemand Neuen, das Leben ändert sich, das Leben geht einfach weiter. Wenn jemand stirbt, ist er weg. Endgültig und für immer. Und das ist natürlich für die, die zurückbleiben, tatsächlich ganz schwer, damit klarzukommen. Und es ranken sich halt sehr viele, naja, wie soll ich sagen, Legenden und Sagen und komische Vorstellungen, was passiert, wenn man stirbt. Damit meine ich jetzt nicht, gibt es ein Leben nach dem Tod, sondern da meine ich einfach, wie läuft es mit dem Sterben, wie läuft es ab, was geht da vor sich? Es ist also nicht auszurotten, dass viele Menschen denken, Sterben ist was ganz Schreckliches. Wenn ich sterbe oder wenn jemand stirbt, das geht nur unter Schmerzen, unter grausamen Bedingungen, es geht gar nicht anders. Nur so kann man das auch erklären, warum sterbende Menschen in Krankenhäusern, ich glaube wirklich, dass die Ärzte und das Krankenhauspersonal das oft nach gutem Wissen und Gewissen machen, die Sterbenden plagen bis zum Schluss mit künstlicher Ernährung und mit Wasser und was weiß und mit Medikamenten, was vollkommen überflüssig ist. Man denkt einfach, man hilft dem Menschen. Und das ist also ein großer Irrtum. Ja, mittlerweile wissen das auch viele Leute, dass das ein Irrtum ist und es geht auch was dagegen, es wird auch was dagegen getan, auch in den Krankenhäusern. Aber unser Thema ist heute der Verlust, den wir erleiden, wenn einer unserer Hunde stirbt. Das Problem ist also wirklich tatsächlich bei dem, der bleibt, weil der stirbt, es sieht zwar nicht so aus, aber der fasst tatsächlich einen Entschluss. Also Sterben ist nicht unbedingt, auch wenn es so aussieht, ein passiver Prozess, sondern es ist tatsächlich einen Schritt, den man macht, zu dem man sich entscheidet. Das passiert nicht im Kopf, also nicht im ganz vorne in unserem Vernunfthirn, sondern man weiß einfach, jetzt ist das Leben vorbei, jetzt gehe ich, hier habe ich nichts mehr zu suchen. Hier habe ich alles erledigt, hier habe ich nichts mehr zu suchen. Und das heißt auch, ich entscheide mich, die, die ich liebe, zurückzulassen. Und das merken natürlich die zurückbleiben, die merken das natürlich und für die ist es schlimm. Das ist viel schlimmer, als wenn unser Partner oder unsere Partnerin sagt, tut mir leid, ich liebe dich nicht mehr. Ja, da kann man sich auch im Laufe der Zeit dran gewöhnen oder sich jemand Neuen suchen. Wer weg ist, ist weg. Der ist einfach weg. Den kriegst du nicht wieder zurück. Und das ist das, was es so schwer macht. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das ich gerne allen empfehlen möchte, die sich so ein bisschen auf einer, naja, ich sag mal, auf einer etwas höheren, manche sagen esoterischen Ebene mit der Thematik befassen wollen. Das heißt Exkarnation, der große Wandel. Also Exkarnation im Gegenzug zu Inkarnation. Also man lässt das Fleisch los. Ja, die Autorin heißt Rosina Sonnenschmidt und es ist wirklich sehr zu empfehlen für jeden, der sich mit dem Thema befasst. In dem Buch erläutert sie also, wie Sterben abgeht. Und mir hat das unglaublich viel geholfen. Also wie mein Fritzi damals sich hingelegt hat zum Sterben, da habe ich mir dann auf Empfehlung eben auch später dieses Buch besorgt und habe dann eben sehr viel verstanden, was da tatsächlich passiert. Also das kann einem richtig helfen. Das kann einem, es macht den Verlust nicht weniger, aber es hilft einem zu verstehen, was abgeht, und es hilft einem, das Ganze zu überwinden und damit zu leben. Die Anzeichen. Wir sprechen mal über die Anzeichen. Wie erkenne ich, wenn ein Hund sich zum Sterben hinlegt? Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das kann auch bei einem jüngeren Hund passieren. Der jüngste Hund, der bei mir gestorben ist, die war 9. Das war meine Bernhardiner Mischlingshündin. Ja, da mussten wir einen Tierarzt holen. Die hatte Knochenkrebs. Da konnten wir nicht warten, bis die irgendwelche Anzeichen zeigt, sondern wir mussten wirklich einen Tierarzt holen und sie leider einschläfern lassen, weil ihr ging es so schlecht, das wäre einfach nicht in Ordnung gewesen, wenn wir sie die ganzen Qualen hätten durchmachen lassen. Und damit möchte ich auch ganz deutlich gleich sagen, es ist in Ordnung, egal in welcher Situation man den Tierarzt holt und den Hund euthanisiert. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man das mit gutem Gewissen macht und sagt, ich helfe damit meinem Hund, ich erleichtere ihm Leiden, so wie es hier bei unserer Bernhardiner Mischlingshündin gemacht haben. Das wäre unerträglich gewesen für sie, also vor allem für sie. Und das muss ein Mensch, muss sowas größtenteils durchstehen. Hunde oder Tiere nicht, denen können wir da helfen. Also es muss jetzt niemand irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, bloß weil er einen Tierarzt geholt hat. Was nicht geht, das ist, dass man den Hund zum Tierarzt bringt und weggeht. Das geht nicht. Also den letzten Schritt, da muss ich dabei sein, unbedingt. Aber wie gesagt, die Spritze ist durchaus eine legitime Möglichkeit, einem Hund da zu helfen. Wir haben 3 Hunde bei uns gehen lassen durch einen Tierarzt. Bei 2 bin ich sicher, dass die nach relativ kurzer Zeit, also es hätte vielleicht noch ein paar Tage gedauert, also heute bin ich sicher, damals war ich nicht sicher, es hätte vielleicht noch 2, 3 Tage gedauert, dann wären die einfach gestorben. Und dass wir damals einen Tierarzt zur Hilfe geholt haben. Also wir sind mit beiden Hunden damals zum Tierarzt hingefahren. Ich glaube, der wäre auch gekommen, aber wir haben nicht gefragt. Besser ist natürlich, der kommt nach Hause. Ja, wir dachten halt wirklich, Sterben ist qualvoll. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen beim Thema Nahtoderfahrung. Aber wir dachten einfach, wir helfen den Hunden. Und auch da möchte ich wieder dieses Buch Exkarnation, der große Wandel empfehlen. Rosina Sonnenschmidt sagt, das spielt überhaupt keine Rolle. Für das Lebewesen spielt das überhaupt keine Rolle. Ja? Das ist ganz wichtig. Das ist wichtig für alle, die sich nicht trauen, Tier einfach gehen zu lassen. So die Anzeichen. Natürlich ist es in, trifft es in der Regel alte Hunde, aber es kann natürlich auch einen jüngeren Hund, einen Hund treffen, der sehr krank ist. In der Regel merkt man das so, dass die Hunde auf einmal längere Absenzzeiten haben. Also die sind irgendwie nicht mehr so ganz da. Das wird länger, das wird mehr, das wird öfter. Also ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt so diesen Blick, wenn man draußen irgendwo unterwegs ist, sondern wirklich so zu Hause, dass die sich zurückziehen und du hast so das Gefühl, da passiert was. Du weißt, das ist so schlimm für uns, ja, für jeden, der das noch nicht mitgemacht hat und sich das anhört. Das ist wirklich schlimm. Weil ein Hund, der dich sehr liebt, mit dem du eine sehr innige Verbindung gehabt hast und den du auch heiß und innig liebst, zu dem du alles tun würdest, geht weg von dir in kleinen Schritten. Und das ist so das erste Anzeichen, dass er sich separiert in irgendeiner Form. Und er braucht viel, viel längere Ruhephasen und kommt viel schwerer aus diesen Ruhephasen zurück. Und da kann man sich dann so ein bisschen dran gewöhnen, dass dieser Schritt jetzt irgendwann ansteht. Das heißt nicht, dass er übermorgen stirbt. Das kann auch heißen, dass das noch ein halbes Jahr oder Jahr dauert. Ja, also das heißt nicht, dass der übermorgen stirbt. Da müsst ihr jetzt keine Angst haben. Bloß weil euer Hund jetzt mal ab und zu öfter schläft untertags oder so ein bisschen absent ist, heißt das nicht, dass er schon beschlossen hat zu gehen. Sondern das sind die Vorbereitungen dazu. Wenn es wirklich ernst wird, dann hat er immer weniger Interesse an Aktivitäten mit euch oder mit den anderen Hunden. Er will immer weniger spazieren gehen. Er will eigentlich bloß noch raus, pullern, kacken, wieder rein. Wird körperlich auch sehr schwach, baut sehr schnell ab. Also wenn es wirklich ans Eingemachte geht, geht dieser Abbau rapide. Das geht ganz rapid. Das geht teilweise innerhalb von wenigen Stunden. Und das ist natürlich das, wo sich viele dann entscheiden, einen Tierarzt zu holen. Und ich wiederhole es wieder, ich werde es noch ein paar Mal sagen, da müsst ihr euch nicht schämen, wenn ihr das tut. Ich finde es zwar ein bisschen schwierig für mich, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann das nicht mit anschauen, weil ich denke, die Entscheidung liegt beim Hund. Und ich weiß eben auch mittlerweile, dass es kein schlimmer Zustand ist für den Hund, auch für die Menschen nicht. Aber ich verstehe, wenn jemand das erste Mal mitkriegt, dass das für den eine ganz komplizierte Situation ist, wenn der Hund auf einmal nichts mehr mitmachen will, gar nichts mehr, kein Interesse mehr hat an nichts, bloß noch rausgehen, pullern, kacken und dann wieder rein und liegen und ruhen und irgendwas passiert dann in dem Hund, wo ich nicht teilnehmen kann. Irgendwann wollen die nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Und das kann auch von jetzt auf gleich passieren. Also der Fritzi war der erste Hund, wo wir beschlossen haben, da holen wir jetzt nicht den Tierarzt. Da war das so, unsere Loni hatte einen epileptischen Anfall. Er war so kurz vor seinem 14. Geburtstag und er hat die Loni immer bewacht wie sein Augapfel. Und das war ihm zu viel. Da hat er gesagt, also das kann er nicht, das kann er nicht. Und am nächsten Tag hat er sich hingelegt. Es hat eine Woche noch gedauert. Aber am nächsten Tag war klar, es geht los. Ich wusste damals noch sehr wenig über diesen ganzen Prozess, hatte eine sehr, sehr gute Begleitung, eine Heilpraktikerin, mit der ich damals zusammengearbeitet habe und die mich da sehr gut beraten hat, eine ganz liebe Frau, die den Spruch hat, ich bin keine gute Begleitung beim Schritt ins Leben, also bei der Geburt, aber ich bin eine gute Begleiterin aus diesem Leben raus ins nächste Leben. Und dieser Satz hat mich sehr nachdenken lassen und ich habe festgestellt, ich bin wahrscheinlich weder eine gute Begleiterin bei der Geburt noch beim letzten Schritt. Ich bin so für die Zeit dazwischen gut. Ja. Kann jeder sich mal so ein bisschen überlegen, weil es ist wichtig in den letzten Tagen und Stunden, wenn man jemanden begleitet, der im Sterben liegt. Ich habe mir zum Beispiel immer gedacht, wenn ich mal Zeit habe, wenn das tatsächlich mal eintreffen sollte, dann mache ich so Sachen, dann gehe ich in Hospiz und mache da Sterbebegleitung. Kann es komplett knicken bei mir. Komplett. Werde ich danach noch genauer erklären, warum. Ja, also schwierig wird es, wie gesagt, wenn die Hunde nichts mehr fressen und trinken wollen. Fressen ist nicht schlimm. Es braucht niemand was zu essen, der jetzt aufhört zu leben. Essen heißt, wir führen uns Energie zu, damit wir leben können. Jemand, der sich auf den letzten Weg macht, braucht keine Energie. Im Gegenteil. Der muss alle überflüssige Energie abbauen. Da entstehen auch dann oft diese unruhigen Zeiten, also wo die Hunde entweder tatsächlich aufstehen und rumlaufen, sehr unruhig sind und da sollte man sie nicht dran hindern, sondern sollte sie unterstützen. Weil da kann natürlich passieren, dass sie zum Beispiel, wenn noch andere Tiere im Haushalt sind, bei uns war das damals mit Anton so dramatisch, der ist dann rumgelaufen und ist über die anderen Hunde drüber gefallen. Und das war für die natürlich nicht sehr angenehm. Ja, für ihn auch nicht, aber er war dann schon so weg, dass ihm das letztendlich nicht so wichtig war. Aber für die anderen Hunde war es sehr unangenehm. Also da muss man aufpassen. Und dann sind die Hunde natürlich dann auch oft schon sehr schwach. Das heißt, man muss aufpassen, dass sie sich nicht hinfallen und doch noch irgendwo richtig wehtun und verletzen. Das will man auf keinen Fall. Also das kann tatsächlich sehr kompliziert werden. Dass diese Unruhe betrifft aber vor allem Hunde, die ist auch bei Menschen so, die irgendwas nicht erledigt haben in ihrem Leben. Also die bestimmte Dinge in ihrem Leben nicht abarbeiten konnten. Ich war zum Beispiel mal bei einer Verwandten dabei, vor die gestorben ist, und da gab es Probleme in der Familie mit, die hat den Scheißtestament gemacht, sage ich jetzt einfach mal ganz klar, ja. Und dann lag die schon so halb im Koma und war total aufgeregt und hat aufgeregt, aufgeregt und hat dauernd gesagt, diese Erbschaftsgeschichte, es war das Letzte, was sie noch sagen konnte, es hat ihr keine Ruhe gelassen. 2 Tage später ist sie gestorben, ganz ruhig, weil ihr Sohn hat mir dann erzählt, er ist hingegangen und hat gesagt, Mama, es ist alles in Ordnung, wir werden das selber ordnen. Also das sind so ganz konkrete Hilfestellungen, die man machen kann. Das kann ich jetzt dem Hund nicht sagen, sowas, aber ihr könnt es wirklich fast eins zu eins auf Menschen übertragen, was ich da hier erzähle. Also man muss da sein in den letzten Tagen und Stunden für den Hund und einfach schauen, wie es ihm geht dabei. Weil bei manchen dauert es eben lang, bei manchen geht es ganz schnell, ganz, ganz schnell. Unsere Loni, die hat sich nach abends schlafen gelegt um 11:30, früh um 6 war die schon kalt. Hat niemand mitgekriegt, dass die stirbt. Also sowas gibt es auch. Es gibt nicht nur das mit der Unruhe. Wir wussten, die kann jeden Tag sterben, die hat ein schlechtes Herz. und war Epileptikerin. Also wir wussten, das kann passieren, aber auf einmal war sie tot. Zack, so, fertig. Also das muss nicht immer so lange dauern. Aber wenn es länger dauert, müssen wir uns halt um was kümmern. Also wir stopfen den Hund nicht mit Gewalt mit Essen voll, weil das braucht er nicht mehr. Wir stopfen ihn auch nicht mit Gewalt mit was zum Trinken zu, aber wir befeuchten seine Schleimhäute. Das ist wichtig, weil wenn der Mund die ganze Zeit zu ist, dann kleben die Schleimhäute auch an den Zähnen. Das tut weh, das ist sehr unangenehm. Und dann gibt es im Mund auch einen fauligen Geruch. Und das ist natürlich nicht schön, weil der Hund schmeckt es selbstverständlich. Und dann nehme ich einfach irgendein weiches Tuch, einen alten weichen Waschlappen oder also irgendwas, was weich ist, mache das also nass und gehe da ganz vorsichtig einfach immer wieder rein und dass das einfach angefeuchtet ist und der Hund da keine Schmerzen hat und was anderes geht es da nicht. Also ich bin anwesend, ich kümmere mich darum, was der Hund will, was er braucht. Und es ist noch viel, viel wichtiger als zum Beispiel pauschal bei einem alten Hund. Ich muss bei einem alten Hund schon enorm aufpassen, dass ich wirklich mitkriege, was er braucht und schaue, dass ich seine Bedürfnisse so gut wie möglich erfülle. Bei einem sterbenden Hund gibt es nur Priorität 1, der stirbt. Und da wird alles andere zurückgestellt. Also zu solchen Zeiten arbeite ich auch nicht. Da sage ich alle Termine ab, private oder Hundeschultermine, ist mir völlig egal. Das ist der letzte Liebesdienst, den ich meinem Hund erweisen kann. Und wenn ich den nicht erweise, ist nicht gut. Ich glaube, das tut einem selber nicht gut, wenn man das nicht macht. Jetzt möchte ich mal ein bisschen was erzählen über die Hunde, die bei uns gestorben sind. Aber erst fange ich mit meinem Großvater an. Mein Großvater war der erste Mensch, den ich erlebt habe, ich aktiv, der gestorben ist. Und es hat ungefähr 2 Wochen gedauert. Der kam mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus. Wurde damals Gott sei Dank nicht so viel geplagt. Das war damals nicht üblich. Das war, wann waren das? 78, 79 war das. Und nee, das war früher, 73, 74. Und da wurden die Leute noch nicht mit Wasser und was weiß ich geplagt. Das ist für die Sterbenden wirklich schlimm, wenn die da vollgepumpt werden. Ich habe das bei meiner Mutter erlebt. Die hatte da richtig Schmerzen. Und bis ich dann endlich sagen konnte, die dürfen das nicht mehr machen und die das weggemacht haben. Also das war echt schlimm. Aber meinem Großvater war das nicht so. Und ich hatte das Gefühl, der erlebt sein Leben nochmal. Mein Großvater konnte verschiedene Sprachen fließend. Der konnte Englisch und Französisch in Schrift und Wort perfekt, konnte ein bisschen Italienisch und noch irgendwas, ist egal. Und er hat zwischen den Sprachen gewechselt. Und das Englische und Französische habe ich so einigermaßen verstanden und deswegen wusste ich, in welcher Lebensphase er war, wenn ich gerade bei ihm war. Wir haben uns so durchgewechselt. Mein Onkel, ich war dort, meine Schwester waren dort. Also es war immer so, immer mal wieder jemand bei ihm. Und wir wollten ihn wirklich nicht alleine lassen und er ist gestorben, wie er alleine war. Das gibt's bei Menschen und bei Hunden. Es gibt welche, die wollen zeugen, die wollen, dass man bis zum Schluss dabei ist und es gibt welche, die wollen in Ruhe ohne irgendjemanden den letzten Schritt tun. Und jetzt sage ich es mir ganz klar und deutlich, warum ich keine gute Begleitung bin. Unser Anton, der also wirklich mein Augenstern war und ich seiner, der wollte in den letzten Tagen von mir nicht mehr angefasst werden. Und ich weiß, es war mit meiner Mutter genauso. Ich war bei meiner Mutter dabei, bis sie gestorben ist. Und die durfte ich nicht anfassen. Das habe ich selber gemerkt. In dem Moment, wo ich sie angefasst habe, wurde die ganz unruhig. Ich habe viel zu viel Energie übertragen auf sie. Mit jeder Berührung habe ich gesagt, bleib da. Und es geht nicht. Du kannst jemanden, der sich zu diesem Schritt entschlossen hat, nicht sagen, du kannst es sagen. Aber du machst ihm den Schritt so viel zu kompliziert, viel zu schwer. Weil natürlich lieben die uns noch und hängen noch an uns. Aber es ist halt vorbei. Es ist halt vorbei und sie haben beschlossen, sie gehen und dann musst du sie gehen lassen. Und wenn ich da jemanden anfasse, so wie den Anton, der wurde jetzt mal ganz zappelig. Also ich konnte ihn immer beruhigen, in jeder Situation, dann nicht mehr. Und dann ist was ganz Spannendes passiert. Dann hat nämlich mein Mann, der Anton hatte eigentlich Angst vor Männern und hat bei meinem Mann erst gelernt, man muss keine Angst vor Männern haben. Und der ist nur hin, hat ihm seine Hand aufgelegt und dann wurde dieser Hund ruhig. Und Anton hat auch beschlossen, dass der Ernst bei ihm dabei ist, wenn er den letzten Schritt geht. Und das finde ich unglaublich, weil, also es ist jetzt ein bisschen heftig, was ich da erzähle, weil das natürlich sehr viel wieder wachruft. Und er hat wirklich, er ist nachts gestorben um 3 Uhr früh. Und der Ernst hat sich zu ihm auf den Boden gelegt, hat seine Matratzen auf den Boden neben ihn gelegt und hat bei ihm geschlafen. Und um 2 musste der Ernst auf die Toilette. Und dann hat der Ernst ihm hinterher gebellt, bleib da. Und wie der Ernst zurückkam, hat er eben seine Hand auf ihn gelegt. Und dann ist er gestorben. Also das ist schon heftig, sowas, ne? Ja, Entschuldigung. Das ist jetzt gerade ein bisschen viel. Es ist also schon ein schweres Thema und es ist eben das Thema vor allem schwer für die, die zurückbleiben. Und ich werde es also nie im Leben vergessen, wie der Ernst wieder ins Bett kam. Ich bin natürlich wach geworden dann und dann hat er einfach nur gesagt, jetzt ist vorbei. Das war dann alles. Ich meine, man musste ja auch nicht sagen, wir wussten ja, dass er ziemlich sicher diese Nacht stirbt. Ja, also. Jetzt kommen wir mal kurz noch zu dem Thema Nahtoderfahrung und dann werden wir das mal in dieser Runde hier ein bisschen diskutieren. Wer sich da mal damit beschäftigen möchte, es gibt einen sehr interessanten Videopodcast vom Hotel Matze mit Ferdinand von Schirach. Kennt wahrscheinlich jeder, der bekannte Anwalt und Autor. Sind auch einige von seinen Büchern verfilmt worden. Also das lohnt sich, also wer sich für den Ferdinand von Schirach nicht interessiert, kann sich das trotzdem anschauen. Ganz zum Schluss spricht er über seine Nahtoderfahrungen. Nahtoderfahrungen gibt es relativ häufig. Und er hatte also folgende Erfahrung. Er hatte ich weiß es nicht mehr, hatte eine Verletzung oder eine Erkrankung und musste an der Niere operiert werden. Und die Wunde ging wieder auf und er wäre fast verblutet. Und er sagt, es war ganz sanft. Das war überhaupt nicht schlimm. Es wurde ihm halt kalt. Wenn du Blut verlierst, wird dir kalt. Also, das ist halt so. Das Blut hält uns warm, die Zirkulation. Aber ansonsten, er hat gemerkt, wie das Blut aus ihm rausläuft und er jetzt wahrscheinlich stirbt. Und er war ganz ruhig dabei. Und das finde ich unglaublich beruhigend, sowas. Ja, ich finde es sehr, sehr, sehr beruhigend. Wenn man weiß, man hat da keine Schmerzen, ist es nicht schlimm. Also er hat offensichtlich, ich weiß es nicht mehr 100%, ich müsste es nochmal nachhören, er hat offensichtlich auch keine Schmerzmittel gekriegt, weil die wahrscheinlich sowieso nicht mehr gewirkt hätten. Und ähnliche Erfahrungen gibt es von ganz vielen Menschen. Also ich habe mich da mal eine Zeit lang sehr intensiv damit befasst und eine Bekannte von mir, die wäre fast an einer Pilzvergiftung gestorben. Und die haben sie also zurückgeholt und ihr erster Gedanke, wie sie aufgewacht war, die hat gesagt, schade. Die hat ein Licht gesehen, die hat Musik gehört und die hat gesagt, da möchte ich eigentlich hin, wo ich jetzt hingehe. Man kann diese Erfahrungen im Labor nachstellen, man kann die mit bestimmten Drogen nachstellen. Jetzt gibt es also die Ansichten, dass man sagt, na ja, das ist halt irgendwie so ein neurobiologisch-chemischer Vorgang, der da, ne? Ja, aber warum ist es so? Warum sehen wir das? Die Tatsache, dass ich sowas nachstellen kann, heißt ja nicht, dass das beantwortet, warum ich das sehe. Und ich finde es schon interessant, dass wir solche Visionen haben, bevor wir den letzten Schritt tun, dass uns da was Schönes erwartet. Was uns erwartet, ob überhaupt uns was erwartet, keine Ahnung, aber da frage ich jetzt einfach meine Kolleginnen mal. Oder Eva, was erwartet uns da oder erwartet uns da nichts?
Das weiß ich nicht, weil ich selber noch nicht tot war. Gott sei Dank. Aber ich kann jetzt nur über meine Erfahrungen mit dem Thema Tod berichten. Und zwar ganz konträre, wahrscheinlich zu den meisten, aber vielleicht auch muntert es vielleicht einige auch auf. Ich weiß es nicht. Ich habe so viel Tod erlebt und warum auch immer. Ich kann damit sehr gut umgehen. Schon als Kind, wenn ältere Verwandte gestorben sind, ich möchte nicht sagen, es hat mich kalt gelassen, aber ich habe das sehr neutral betrachtet, warum auch immer. Als ich meinen ersten Hund bekam, hat mir eine Nachbarin gesagt, bitte schaffen Sie sich einen zweiten an, weil wenn einer stirbt, ist es nicht ganz so schlimm, wenn im Haus noch Leben ist. Und diese Idee oder diese Aussage ging mir so nahe, dass ich gesagt habe, das klingt vernünftig. Und deswegen ging es bei mir gleich mit 4 Hunden los. Und das hat mir wirklich geholfen und ich hatte bis jetzt 13 Hunde, immer mehr Hundehaltung. Als mein erster Hund starb, das war sehr, sehr plötzlich, die war 8 Jahre, hat irgendwie an dem Tag nicht gut gegessen und beim Spazierengehen musste ich sie immer so locken und motivieren, dass sie mitkommt und dachte, komisch, was ist denn? Und als sie dann sich hingelegt hat, abends wurde mir ein bisschen mulmig. Ich fuhr in die Klinik, gab sie ab, aber war noch so naiv, wie ich war, voller gute Dinge und habe ihr noch gesagt, tschüss, Jesschen, ich hole dich morgen früh wieder ab. Und ich habe leider, mein Handy schaltet sich nachts ab, damit ich schlafe. Und auf die Idee wäre ich nicht mal gekommen, dass ich es diese Nacht nicht abstelle. Und als ich in der Früh um 6 aufstand, war schon die Nachricht von der Klinik, dass die kleine Jessie 2 Stunden später schon gestorben ist. Und das hat mich damals so schockiert. Ich weiß noch, ich rannte ins Schlafzimmer zu meinem Mann und sagte, Jessie ist tot und ich werde diese Fratze im Gesicht meines Mannes nie mehr vergessen. Das war das blanke Entsetzen, das blanke Entsetzen. Und wir sind uns in die Arme gefallen. Und ich glaube, wir haben 3 Monate durchgeheult. Und das war eben mein erster Hund, der gestorben war. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hoppla, scheinbar kann ich mit dem Thema Tod doch nicht so gut umgehen, weil ich hatte auch schon viele Pferde vorher verloren. Und na klar, weint man, während es soweit ist. Ich habe mich immer mit all meinen Freunden getroffen, wenn ein Tier gestorben ist. Und wir haben dann uns in der Eisdiele natürlich getroffen und haben dann viel über die Tiere geredet, aber immer über die guten, über die fröhlichen, über die lustigen Sachen und haben so das Thema Tod immer sehr gut verarbeiten können. Aber als damals Jessie starb, das war wirklich ein Schock. Ich weiß, ich habe Kurse gegeben und musste während der Kurse so immer wieder, ich wurde richtig von Weinkrämpfen geschüttelt und dachte mir, sowas passiert mir nie wieder. Und ab dem Tag habe ich mir bei jedem meiner Hunde von Anfang an vorgestellt, wie wäre es, wenn die jetzt sterben? Und dieses Szenario habe ich wie einen Kinofilm vor meinem geistigen Auge ablaufen lassen. Immer und immer wieder dachte ich mir, wird es wohl sein, wenn die stirbt? Und komischerweise, das hat mir so geholfen. Und ich habe jetzt schon 10 Hunde gehen lassen. Und seitdem hatte ich damit kein Problem mehr. Und wer mich kennt, weiß, dass meine Hunde mein Leben sind und die für mich wichtiger sind als alles andere. Man darf das gar nicht laut sagen, aber die sind wirklich das für mich das Wichtigste in meinem Leben und jede Sekunde, die ich nicht mit ihnen zusammen bin, ist für mich unerträglich. Aber das Thema Tod kann ich seitdem super verarbeiten. 2 weitere Hunde habe ich sehr plötzlich verloren. Bei den anderen hat sich es abgezeichnet und das fiel mir dann besonders leicht. Selbst bei dem zweiten Hund, der verstorben ist, ja, die war sehr schwer herzkrank und ist auch schon mal kollabiert, weil Wasser in der Lunge war, die war komplett austherapiert bereits. Und das war wirklich mein absolutes Lieblingshundchen. Und nachts um 2 war sie im Bett, saß aufrecht neben mir, hat die Nase Richtung Decke gereckt und ich habe gemerkt, dass sie krampfhaft versucht, nach Atem zu ringen. Ich habe sie gepackt, bin sofort in die Tierklinik und wusste, ich muss sie einschläfern lassen. Und es war ein wahnsinnig fröhlicher Hund. Die kam, obwohl sie kurz vorm Ersticken war, fröhlich wedelnd nachts in die Klinik rein und hat gesagt, hallo, hier bin ich. Ich kriege zwar keine Luft mehr, aber ich freue mich trotzdem. Und die Tierärztin sagte noch, ich kann doch diesen Hund jetzt nicht einschläfern. Und ich sagte, doch, die ist kurz vorm Ersticken. Also es war wirklich dramatisch und trotzdem konnte ich gut damit umgehen. Ich konnte alle meine sterbenden Hunde liebevoll und streichelnd in den Tod begleiten. Und ihnen meine Stärke auch in diesem Moment noch geben. Und natürlich, als es dann soweit war, musste ich natürlich weinen. Klar, schluchzt man dann. Aber bei mir schaltet dann bizarrerweise sofort die Ratio ein. Und ich denke mir dann, okay, das war ja jetzt, der ging es eh nicht gut. Und wer weiß, wie lange das gut gegangen wäre. Und auch einer meiner Hunde, also die mich kennen, kennen die Geschichte, die hatte ich gerade frisch adoptiert. Ich hatte ja immer nur Tierschutzhunde, hab die nach 2 Monaten, einmal musste sie nachts raus, hab sie in den Garten gelassen und sie kam nie wieder. Und ich habe 3 Tage, 3 Nächte durchgesucht, hatte keinen Schlaf mehr. Also ich hatte schon richtige Wahnvorstellungen, ich konnte nicht mehr reden, weil wenn einem so viel Schlaf fehlt, wird man wirklich blöde. Und nach 3 Tagen haben wir ihren Kopf gefunden. Also nicht wir, sondern eine Nachbarin. Also es wussten natürlich alle in der Umgebung Bescheid. Wir haben auch Suchhundetrupp und alles. Eine Nachbarin hat dann ihren Kopf gefunden, beziehungsweise der Hund meiner Nachbarin. Und die ist mutmaßlich vom Fuchs nachts aus dem Garten geholt worden. Also wirklich schlimme, schlimme, entsetzliche Geschichte. Und trotz allem, also ich weiß es nicht. Bitte möge keiner über mich denken, dass ich hartherzig bin. Aber bei mir setzt das so die Ratio ein. Und mittlerweile ist es verrückterweise bei meinem Mann auch so. Und ich habe dieses Jahr dreimal den Tod erlebt. Also drei meiner Hunde sind gestorben dieses Jahr. Es ist wirklich total verrückt. Und mittlerweile ist es eine richtig krasse Routine geworden. Vor 3 Jahren ist meine Mutter gestorben und die war wirklich die tollste, witzigste und verrückteste und schrillste Mama der Welt. Und selbst da konnte ich wunderbar mit umgehen. Was mir oft hilft, gerade bei alten Hunden, ist, dass das Ganze ja immer mit einer Demenz schon einhergeht. Also man merkt schon im Alter leichte Wesensveränderungen. Und es ist für mich schon so ein Auftakt zu sehen, oh, jetzt geht's los. Plötzlich fängt der Hund Angewohnheiten an, verläuft sich plötzlich beim Spazierengehen, biegt einfach irgendwo ab und kriegt gar nicht mehr mit, warum er gerade abgebogen ist. Viele meiner Hunde, die dement wurden im Alter, fingen an, abends sehr, sehr viel zu bellen, was auch ungewöhnlich war, hatten plötzlich völlig andere Vorlieben. Und ab da habe ich mich dann schon mit der Thematik auseinandergesetzt. Aber letztendlich, summa summarum, hat mir, glaube ich, immer geholfen, dass ich so viele Hunde hatte, dass so viel Wesen da waren, die dringend meine Liebe brauchten. Und jetzt bin ich fast 60 und bin auch vernünftig geworden und beschränke es jetzt mal wirklich, sage ich zwar immer, aber jetzt bleibe ich bei 3 Hunden und ich glaube, das ist auch gut so. Und jetzt habe ich auch mal 3 verschiedene Hunde. Da kann ich auch nicht so Abstufungen machen. Das ist mein Lieblingshund und das ist der Zweitlieblingshund, weil die so unterschiedlich sind. Und das ist soweit ganz gut. Und ich glaube, mehr kann ich jetzt zu dem Thema nicht sagen. Und geht mal weiter an die liebe Sabine.
Das ist so ein tiefes Thema mit diesem Sterben von Hunden, auch mit Sterben allgemein, dass man da oft mal glaubt, man weiß gar nicht, was Richtiges, Vernünftiges zu sagen, aber letztendlich ist alles, was man sagt, kann nicht verkehrt sein, solange es wertschätzend und liebevoll ist. Womit ich mich immer tröste, ist, für denjenigen, der gestorben ist, ist es vollkommen in Ordnung. Der ist fein mit der Welt, der hat fertig und es ist eigentlich nur unsere Trauer. Und wenn man sich Trauer mal anschaut, ist es eigentlich nichts anderes wie ein bisschen Egoismus. Ich bin jetzt traurig, du bist einfach nicht mehr in meinem Leben und verdammt nochmal, ich kann ohne dich nicht leben. Hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber ein Stück weit ist es schon auch so. Das hat ja was mit uns zu tun. Wir beweinen, dass jemand, den wir lieben, nicht mehr da ist. Und das dürfen wir auch. Also es ist, wäre, ach, ne, das darf man ja auch. Was ich spannend finde, was die Ute erzählt hat mit diesen Nahtoderfahrungen, da habe ich erst neulich, ich war es bei Amazon Prime oder so, ich weiß es nicht, zufällig bin ich da auf eine Doku gestoßen und da ging es genau um diese Themen. Und was ja wirklich das Spannende ist, diese Nahtoderfahrungen, die sind ja weltweit gleich. Ich glaube, die haben 1200, 1300 Menschen befragt, quer um den ganzen Erdball, egal welcher Religion, welcher Hautfarbe man angehört, zu welchem Stamm man gehört, auf welchem Kontinent man lebt. Diese Nahtoderfahrungen, die sind gleich. Natürlich geht da eine Chemie im Körper ab. Selbstverständlich, dass man auch keine Angst hat, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Das ist so die letzte große Gnade, die den Menschen widerfährt, dass der letzte Schritt immer ohne Angst ist. Und ich glaube, dafür sind Botenstoffe und Hormone ganz schön wichtig. Aber wären irgendwelche Chemiecocktails maßgeblich an der Nahtoderfahrung an sich beteiligt, dann würde der Mensch diese immer so empfinden wie seinem Wertesystem, wie seinem Glauben und wie es den allgemein gängigen Vorstellungen in diesem Lebenskreis, wo er sich eben befindet, entspricht. Tut's aber nicht. Es ist für alle gleich. Und ich habe dann immer mal gesagt, es ist so witzig, weil stellt euch mal eine Geburt vor. Ja, da ist man wohlig warm, es geht dem Lebewesen gut, es ist da in seinem Mupfel und plötzlich zieht er was an einem und sagt, ey, du musst da jetzt raus und das Lebewesen sagt, nein! Und es wird dann da rausgezogen und dieser Embryo, für den ist ja diese Gebärmutter da, wo er drin ist, das ist ja sein Leben. Sein Leben, was er momentan hat und was ist dann? Und dann wird er da hinausgezogen und in dem Moment stirbt der. Also das alte Leben dieses kleinen Embryos, dieses Neugeborenen, das endet mit der Geburt. Und was macht er? Der sieht einen Tunnel und er sieht Licht. Ja, aha. Wenn man mal das Ganze ein bisschen esoterisch, metaphysisch oder sonst wie betrachtet, könnte das ja durchaus rückwärts gerichtet sein. Also es geht. Vielleicht ist das Sterben auch nur das Geburt in eine neue Daseinsform. You never know, wissen wir es? Manche meinen, das schon erlebt zu haben oder manche meinen, Kontakt zu haben. Alles gut, aber letztendlich werden wir es wissen, wenn es soweit ist. Das mal zu diesen Nahtoderfahrungen. Und weißt du, Ude, du hast doch da jetzt gesagt mit diesem, es ist schön für einen Hund, also oder es ist schön, wenn man ihn einfach so gehen lassen kann, wenn man ihn begleiten kann, wenn er alt ist. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Unterschied, den ich da mache, wenn ein Hund alt ist und stirbt, weil er einfach alt ist und weil er fertig ist mit dieser Welt. Da ist es ja echt was Schönes. Das ist ja großartig. Aber wenn er krank ist und Schmerzen hat, ist es manchmal, glaube ich, wirklich gut. Man hilft ihm. Und was ich oft gefragt wird, ist, ich habe so Angst, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Wann weiß ich, wann es soweit ist? Und nach meiner Erfahrung und nach meinem Empfinden und was ich gerade auch mit meinem letzten verstorbenen Hund, das war ja der Jasko, der ist 2019 gestorben, und was ich da für mich mitgenommen habe, war einfach, ey, ganz ehrlich, ich glaube, dem Hund ist es einerlei, ob es eine Woche vorher stattfindet oder 3 Tage zu spät. Das Wichtigste, weil er ist ja fertig, er hat fertig. Und wenn der Hund Schmerzen hat, dann hat er Schmerzen. Und das Ganze an 2 Tagen festzumachen oder an 3 Tagen, ja, wenn ich ihm doch aber einen Tag zu früh einschläfe, dann ist es wieder nur dein Egoismus und dein, ich will dich aber da haben. Aber ich glaube, dem Hund, der Seele des Hundes ist es einerlei, dieser eine Tag. Ich glaube, da kommt es auf die Fürsorge an und auf das Gefühl, was man ihm mitgibt. Bei uns ist da die Tierärztin gekommen, die hat es ganz, ganz liebevoll gemacht. Und der Jasko ist damals ganz einfach gegangen. Der ging ganz schnell. Und die hat dann gesagt, und dadurch, dass sie so schnell loslassen, das heißt eigentlich, dass er fertig ist. Wenn sie manchmal junge Hunde einschläfern muss, sagt sie dir zum Beispiel nach einem Autounfall, denen der halbe Hund zerquetscht ist und die noch bei Bewusstsein sind, selbst diese Hunde kämpfen noch gegen den Tod. Aber sie hat noch nie erlebt, dass ein Hund, der sein Leben gelebt hat, der schon eine gewisse Anzahl an Jahren hat, dass der noch so gegen das Sterben gekämpft hat. Also, und wenn die wirklich bereit sind, dann ist es für die offensichtlich sehr leicht. Was mir jetzt auch noch einfällt, 2 Sachen noch, liebe Ute, bevor ich wieder zurückgebe an dich. Ich habe mich mal mit einem unterhalten, der hat so schamanische Lebensweisen und solche Adern und der hat mir was ganz Schönes erzählt, hat er gesagt. Also wir Menschen, wir haben da immer so obskure Vorstellungen vom Sterben, abgesehen davon, dass es bei uns Europäern so blöd ist. Und da ganz speziell bei uns Deutschen. Ich glaube, es gibt keine andere Nation, die so ein Problem mit dem Sterben hat. Ehrlich, in Mexiko, da werden bei jedem Geburtstag oder bei jeder Familienfeier werden Gedecke für die Toten aufgestellt, falls die noch vorbei sind, die sind willkommen. Ne, bloß wir, für uns ist es schlimm, das ist, glaube ich, der Katholik. Katholizismus hat da ganz schön viel kaputt gemacht, die Kirche bei uns. Es muss ja immer alles mit Leid und mit Schwere und mit Schmerz verbunden sein, was man so tut. Das Leben ist ja eigentlich eine Bestrafung und kein Glück, was die einem so alles erzählen wollen. Und selbst der liebevolle Gott ist einer, der einen mit Donner strafen wird, falls man nicht lieb ist. Sage ich jetzt nichts weiter dazu, aber ich glaube, wir sind, was das betrifft, diesen natürlichen Kreislauf von geboren werden, leben und vergehen, wir sind da ganz schön verkorkst, glaube ich, in unseren Glaubenssätzen und in unseren Vorstellungen, dass man da mal Frieden macht. Aber was dieser Mann zu mir gesagt hat, gerade bei Tieren, die sehen das nicht so. Für die sind die verstorbenen Tiere immer noch da. Die sind aber sehr hoch ehrwürdig und das sind die, die kein Fell mehr haben. Und es ist eine Auszeichnung. Der hat sein Fell ausgezogen. Wird da so gemunkelt. Der hat sein Fell ausgezogen. Das ist ein ganz großer. Ich fand diese Vorstellung für mich so rührend und so tröstlich. Und mit der Vorstellung durfte dann auch mein Jasko gehen, so nach Motto, so, und jetzt hängst du dein Fell an den Nagel, mein Bub. Und dann gehörst du zu den Großen. Und 3 Tage danach ist mir was ganz Komisches passiert. Da bin ich mit dem Pauli vorbeigelaufen an der Zuchtstätte vom Jasko. Also der ist ja bei einer Freundin von mir geboren. Und die hat 7, 8 Hunde noch da, die den Jasko alle kannten. Und der war am Schluss, wo er älter war, war er schon irgendwie eine Persönlichkeit. Also da mussten wir immer so lachen, wenn die sich begegnet haben. Die haben dann immer so mit dem Kopf genickt, haben den Hut so gehoben, haben gesagt, Meister, und ja, guten Tag. Also das waren immer sehr höfliche und sehr liebevolle Begegnungen, ehrerbietende. Und ich laufe mit meinem Pauli an 3 Tage nach Jaskos Tod erstmalig wieder durch den Wald, weil ich konnte die erste Zeit unsere Wege gar nicht mehr gehen. Also ich bin da immer andere Strecken gelaufen und ich laufe mit dem Pauli da vorbei und alle Hunde fangen zum Heulen an da drin. Und ich stand vor diesem Grundstück und habe Sturzheulung gekriegt. Ich habe mitgeweint. Der Pauli hat mitgeheult und ich stand da inzwischen diesen jaulenden Hunden und musste dran denken, ah, okay, er ist da vorbeigeguckt ohne Fell. Womöglich kriegt er jetzt so sein Geleit. Also mag sich für den einen esoterisch anhören, für den anderen mag es Blödsinn sein, aber ich finde solche Gedanken sehr, sehr tröstlich und sehr hilfreich. Und ich, wenn ich mir einen Tod für Hunde vorstelle, dann würde ich es mir gerne so vorstellen mögen, weil das einfach viel von der Schwere nimmt. So, genau. Jetzt habe ich mir da noch ein bisschen was Notizelchen gemacht, während die Ute erzählt hat, aber ich glaube, ich habe das alles abgearbeitet und jetzt gebe ich der Ude mal wieder das Wort zurück.
Ja, da hast du jetzt was ganz Interessantes gesagt, Sabine, mit was man sich tröstet. Ja, das ist wichtig, weil egal wer stirbt, die Trauer, die überfällt einen einfach ab und zu. Also da kann man machen, was man will, die kommt einfach. Also ich habe da so eine Episode im Kopf, nachdem meine Mutter gestorben war. Das war vielleicht so 4, 5 Wochen später, war ich in Rosenheim beim Einkaufen. Da haben wir damals noch in Schliers in Oberbayern gewohnt und da war ich in Rosenheim beim Einkaufen. Und dann habe ich, was mit ihr nichts zu tun hatte, Straßenmusiker gehört. Die hatten, glaube ich, einen Cimbal und eine Geige oder irgend sowas und haben Musik gespielt, die hatte nichts mit meiner Mutter zu tun. Und auf einmal war das wieder alles gegenwärtig und ich hätte Rotz und Wasser heulen können. Das habe ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht gemacht, aber wenn das jemandem passiert und der kann dann Rotz und Wasser heulen, dann soll er es tun. Ich glaube, dann wird man auch leichter damit fertig. Also es ist ganz wichtig, dass man jeden Trost annimmt, den man kriegen kann. Das ist total wichtig. Und wenn man die verrücktesten Ideen im Kopf hat. Und wie du das erklärt hast vorhin, zum Beispiel mit der Geburt, genauso ist es nämlich, ja. Das ist im Prinzip, ist die Geburt auch eine Art Tod. Also das mag esoterisch klingen, aber ich glaube, die Geburt ist für einen Säugling nicht unbedingt immer schön. Vor allem, wenn der dann in der kalten Welt landet und womöglich noch auf den Hintern gehauen wird oder wie das in Feuerland üblich war, gleich ins kalte Meer getaucht wird oder so, weiß ich jetzt nicht, ob das so schick ist, ne? Und ich möchte nochmal auf diese Nahtoderfahrungen kommen. Alle diese Möglichkeiten, dass man das künstlich erzeugt, erklärt ja nicht, warum es passiert. Warum müssen wir sowas am Ende vom Leben sehen? Warum wird es uns so leicht gemacht? Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet, ob uns überhaupt was anderes erwartet. Ich hoff's, weil ich hoffe einfach, dass ich meine Hunde und die Menschen, die ich liebe, da wieder sehe, ja? Aber vielleicht ist mir das auch egal, wenn ich den nächsten Schritt gemacht, kann auch sein. Ja? Aber letztendlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob so ist oder nicht. Wichtig, wichtig für uns ist, dass es nicht schlimm ist. Dass das was Harmloses ist, einfach ein Schritt, den man in seinem Leben einmal macht. Einmal. Und der ist halt nicht rückgängig zu machen. Und das ist das, was so dramatisch ist, ja. Und das ist halt das, was es so schwer macht, den anderen gehen zu lassen. Und ich finde es auch nicht besonders gut, wenn manche Leute, also ich habe zum Beispiel mal eine Kundin, die hat ihren Hund immer wieder, immer wieder, immer wieder zum Arzt geschleppt und dies noch machen lassen und dies noch machen lassen und jenes machen lassen. Und die Hündin wollte, die wollte wirklich gehen. Die war ihr Leben lang sehr krank und ist dann mit diesen ganzen medizinischen Maßnahmen 16 oder 17 Jahre alt geworden. Aber ich bezweifle, dass die noch ein gutes Leben hatte zum Schluss. Sowas finde ich nicht gut. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, also ich kannte früher mal ein paar Leute durch die Arbeit, die davon geträumt haben, ihr Leben, weiß Gott wie, zu verlängern auf 170 Jahre oder sich dann einfrieren zu lassen und dann wieder auftauen. Wenn ich bin jetzt mal ganz bösartig, das waren lauter Menschen, wo ich mir gedacht habe, du langweilst dich doch jetzt schon 24/7. Was willst du denn dein Leben noch länger verlängern? Nütz doch die Zeit, die du jetzt hast, für irgendwas, was dir Spaß macht, muss ja mir gar nicht gefallen. Ja, aber Leben einfach zu verlängern, vielleicht ist ja das, was kommt, viel besser. Ich weiß es nicht. Also ich bin jedenfalls neugierig, ob was kommt und wenn ja, dann was. Und wenn nichts kommt und ich einfach nur Dünger wäre für die Pflanzen, die auf mir leben, ist auch gut, oder? Ist doch auch gut. Oder Eva, was meinst du, wären wir Dünger oder wären wir auch irgendwas ohne Fell?
Also ich glaube an gar nichts. Ich glaube auch nicht an Leben nach dem Tod. Natürlich ist die Vorstellung schön, wenn ich denke, ich sterbe und all meine Hunde kommen mir auf der XXL-Wiese, die mittlerweile so groß wie ein Fußballfeld sein müsste, entgegengerannt. Aber weiß gar nicht, ob ich mich dann alle noch erinnere, weil ich ja jedes Mal, wenn einer meiner Hunde stirbt, immer einen Doppelgänger suche. Wer mich über Facebook kennt, meine Facebook-Freunde, ich rufe dann immer auf, wenn eine gestorben ist, weil das war tatsächlich so, als meine ersten Hunde starben, ich bin sofort ins Internet gegangen, habe krampfhaft nach Doppelgängern gesucht und habe denen auch sofort den gleichen Namen gegeben, weil dadurch waren die für mich nicht wirklich tot, sondern die sahen genauso aus, die hatten die gleichen Namen und netterweise haben die da auch immer den gleichen Charakterzug gehabt. Also deswegen war für mich auch das Thema Tod so einfach. Weil ich hatte schon viele Lucys, viele Kitty, nee, Kittys hatte ich keine, Jessys und Lillys. Und gerade bei Lillys war die, die eben kurz vorm Ersticken nachts in der Klinik eingeschläfert wurde. In der Nacht, als sie eingeschläfert wurde, habe ich mich sofort am Computer gesetzt und geschaut. Und da winkte sie mir schon entgegen. Und ich dachte, wie krass, da ist die Lilly, die sah genau so aus. Und die Beschreibung war auch so schön. Dachte ich, ja, das ist Lilly. Und ich habe sie abgeholt und die ist mir entgegengesprungen und hat gesagt, super, dass du schon wieder da bist. Also das hat mir so krass geholfen. Fantastisch, wirklich. Und dieses immer wieder die gleichen Namen verwenden, das zog sich durch die meine ganze Hundehalterkarriere und war wunderbar. Mittlerweile haben wir hier eine Urnenstätte bei uns im Haus. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt weitermachen, weil irgendwann mal ist Schluss mit dieser Urnensammlung. Wir haben sie jetzt schon in den ersten Stockteil verlegt, weil hier unsere Urnenstätte schon überfüllt ist. Ja, aber dieses gleiche Namen geben war für mich nochmal auch eine ganz große Hilfe. Und dieses Treffen mit meinen Freundinnen an dem Tag, wenn ein Hund gestorben ist, hat mir auch geholfen, weil wir waren wirklich zusammen, wir haben gelacht, wir haben gefeiert, wie eigentlich auch eine Beerdigungsfeier sein sollte. Man erinnert sich an die schönen Dinge, an die lustigen Dinge, anstatt nur noch sich hemmungslos schluchzend in den Armen zu liegen. Damit ist dem Toten doch auch nicht geholfen. Und wenn man glaubt, irgendwie ein Leben nach dem Tod, glaube ich, freut der Verstorbene sich doch auch, wenn man die ganze Sache in guter Erinnerung behält. Zum Beispiel bei der Beerdigung meiner Mutter vor 3 Jahren. Meine Mutter war Rammstein-Fan und wir waren noch ein Jahr vorher mit ihr auf dem Rammstein-Konzert. Haben wir dann bei der Beerdigung Rammstein-Lieder gesungen und der, wie heißen die, die dann da dabei, Bestatter oder wie auch immer bei der Beerdigung, der hat gesagt, das war die schönste Beerdigung, die er je erlebt hat, weil wir so schön gesungen haben und dann haben wir auch kichern müssen und es war einfach eine schöne, lockere und gelöste Stimmung. Soweit meine Verarbeitung zum Thema oder mit dem Thema Tod. Sabine, was meinst du da? Wie gehst du damit um?
Ich finde es großartig, wie du da deinen Weg findest, damit umzugehen. Und so sollte ja jeder irgendwie seine Wege finden. Das ist, glaube ich, so ein schwieriger Punkt, dass sich oft mal die Frage stellt, was ist denn jetzt angemessen oder was ist denn unangemessen? Und ich glaube, es ist einfach alles gut, was einem hilft. Und ich glaube, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Oder auch viele sagen, oh, der ihr Hund ist gestorben oder der ihr Vater ist gestorben. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja, mach einfach. Ich weiß, mir ist ja damals mein Lebensgefährte gestorben. Das ist ja jetzt auch schon knapp 25 Jahre her. Ich habe mich über jeden gefreut. Ich wäre überhaupt gar nicht auf den Gedanken gekommen, in dem Schmerz jemanden zu verurteilen, dass er sich nicht angemessen mir nähert oder war. Da denkt man doch nicht dran. Das ist doch total, es ist ein totaler Unfug irgendwie. Man freut sich über jeden, der an einen denkt, und jeder macht auch nur das Allerbeste, was er in der Situation tun kann. Na, also da möchte ich mal ermutigen, weil viele trauen sich auch nicht, jemanden anzusprechen, der gerade einen Verlust erlitten hat, egal ob es jetzt ein Zwei- oder Vierbeiniger oder Flügeliger oder was auch immer Herzenswesen da gegangen ist, möchte ich mal sagen. Was ich ja an der Situation von wegen Leben nach dem Tod, was du gesagt hast, oder Wiedergeburt gar, ne? Ja, ich, wie gesagt, Versuch macht klug. Wir wissen es nicht. Wir wissen es, wenn es soweit ist, was uns da erwartet. Und auch das darf, glaube ich, jeder so glauben, empfinden und sich wünschen, wie er es denn nun mal mag. Das finde ich auch so komplett fehl am Platz, wenn einer sagt, oh, ich glaube an Reinkarnation, ich glaube, wir kommen immer wieder, und ein anderer kommt dann daher und sagt, so ein Blödsinn, wie soll denn das funktionieren und bla bla bla. Ja, ich erinnere an den ersten Energieerhaltungssatz der Physik, ne? Energie geht nie verloren, kennen wir alle. Also es ist ja was höchst Wissenschaftliches, aber das steht doch gar keinem zu. Man soll doch damit umgehen dürfen, wie es einem hilft, wie es einem freut, wie es einem bestätigt. Und der andere sollte das doch auch bitte so hinnehmen dürfen, weil gerade beim Thema wir sterben und gerade wo, weil ja wirklich keiner am eigenen Leibe jetzt weiß, was da passiert, sollte man doch da einfach mal alle Fünfe gerade sein lassen. Was ich noch sagen wollte, das ist jetzt auch ein bisschen spooky in Bezug mit dem Jasko. Ich habe eine Freundin, die macht Tierkommunikationen. Und wir wussten zwar, dass es aufs Ende zugeht mit dem Jasko, aber wann der Termin ist oder wann der Termin sein sollte, das wusste eigentlich niemand. Also ich habe mich an einem Montag dazu entschlossen, weil es dem Jasko wirklich überhaupt gar nicht gut ging. Der kam nicht mehr auf. Der saß dann in seiner eigenen Pipi und in seiner eigenen Kaka und kam dann nicht mehr raus. Und ach, und der, man hat ihm richtig, also ich, man sieht es am Blick, er hatte wirklich fertig. Und sogar meine Mutter hat gesagt, der hat genauso geschaut wie der Papa an seinem letzten Abend, bevor er gestorben ist. Tatsächlich, man sieht es wirklich. Und da habe ich ja meine Ärztin angerufen und die hat gesagt, Mensch, ich komme heute Abend nicht, ich komme morgen, macht euch einen schönen Abend noch, genießt es, nehmt Abschied voneinander, weil auf den einen oder anderen Tag, ne, ich will nicht einfach so mal eben vorbeikommen, ich nehme dann Zeit für euch. Und es war eine richtig, richtig gute Entscheidung. Wir haben es uns noch richtig kuschelig gemacht an dem Abend. Ich habe mit ihm quasi an seinem Bettchen geschlafen. Er kam ja auch die Treppen nicht mehr hoch. Wir haben zusammen noch eine Pizza gegessen. Er war immer sehr verfressen. Das mochte er immer sehr, sehr gern. Und haben einfach, und in dieser Nacht, in dieser letzten Nacht, der war so ruhig. Ich glaube, ich musste diesen Entschluss, dass es jetzt gut ist, ich glaube, ich musste den nur aussprechen und im Herz haben. Und der hat. Er war immer laut, er hat immer so Atemgeräusche gemacht. So im Alter lässt er auch das Bindegewebe nach, und er hatte da so an der Luftröhre ein bisschen so Bindegewebsknötchen, und die haben ja dann gesorgt dafür, dass er echt ein wenig gerasselt hat und manchmal auch ein wenig so rasselig gehechelt hat im Alter dann. Und das war weg, und er war so still, dass ich von der Stille aufgewacht bin, dass ich gedacht habe, atmet er noch? Ist er schon gestorben? Ist er schon gegangen? Also der hat wirklich wahrscheinlich die tiefst schlafendste Nacht in den letzten Tagen gehabt. Und dann war der Abend, als die Ärztin kam, also es wäre noch eine halbe Stunde gewesen bis zum Termin, und da kriege ich plötzlich eine WhatsApp von eben dieser Freundin. Sabine, was ist mit dem Jasko los? Ist da was? Und ich drauf, naja, wir warten eigentlich auf die Tierärztin, die kommt dann gleich. Und so, die war fix und fertig. Sorry, wieso, was ist los? Sag, ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich gerade gehört, ich soll dir Bescheid sagen, dass es nicht Not tut, sich so anzustellen. Der ist ja nicht blöd, der weiß ja, was jetzt kommt. Und letztendlich musste ich dann schon fast so wieder schmunzeln und mussten angucken, sag ich, ja, das kann ja nur von dir kommen. Ich habe da keine Sekunde dran gezweifelt, dass er sowas gesagt hatte, weil das war ja sein Humor. Und was dann passiert ist, war mein Pauli, der war damals 3,5 Jahre alt, der saß auf dem Sofa und der hat plötzlich Geräusche gemacht. Der hat gewinselt, gebellt, geknurrt, geweint, gejault, also alles auf einmal und war sehr, sehr, sehr verzweifelt. Und ich glaube, die haben auch miteinander gesprochen. Und ich vermute, also ein Teil von mir würde sich wünschen, dass es so war, dass der Jasko dem Pauli erklärt hat, was jetzt passiert und dass er seiner Verzweiflung Luft gemacht hat, irgendwie. Aber ich halte solche Sachen und solche Kommunikationen tatsächlich gerade in solchen Grenzbereichen. Man sagt ja immer, wenn die Seele oder wenn der Körper in so einem Ausnahmezustand ist, in so einem Grenzbereich, dann hat man ja auch oft mal außerkörperliche und außersinnliche Wahrnehmungen. Da gibt es halt sogar auch Berichte drüber, dass das stattfinden kann, dass ich mir dann denke, ja, meine Güte, also womöglich passiert da doch was. Und ich für mich, für meinen Teil, mich stimmt es versöhnlich. Mit dem Tod sowieso, weil mit dem Tod habe ich kein Problem, mit dem Tod an sich null Problem. Das, was mir immer so Probleme macht, ist das Sterben, also der Prozess bis hin zum Tod. Das ist, glaube ich, das, was uns am meisten auch zu schaffen macht, dieser Sterbeprozess, weil der ist ja oft mal mit Loslassen, mit Schmerzen, mit schlecht schlafen, mit Gedanken, mit der Angst, dass jetzt was passiert ist, die Angst. Und mit dem Tod ist ja eigentlich die Angst weg, weil es ist ja jetzt passiert. Gibt ja kein, man muss ja keine Angst mehr vom Tod haben, weil jetzt ist es soweit. Es ist jetzt passiert, oder, Nicole?
Ganz genau. Oh, ihr habt jetzt schon wieder so viele interessante Blickwinkel auf dieses Thema geworfen, was ja wirklich ja für viele, glaube ich, ein tiefes und schweres Thema ist. Und ihr habt so viele wichtige Dinge gesagt. Und was mir dazu eingefallen ist, ist, dass ja permanent irgendetwas endet und was Neues beginnt. Das ist ja der Lauf der Dinge. Es ist der Lauf des Lebens. Ne, die Jahreszeiten, ne? Immerzu endet etwas und beginnt was Neues. Es geht etwas und es blüht wieder was Neues. Und das passiert ja permanent in unserem Leben. Und ich glaube, dass halt, wenn man permanent Angst vorm Sterben hat, dass man dann das ganze Leben im Endeffekt verpasst. Ne? Ich glaube, wir sollten es ein bisschen den Tieren nachmachen und im Hier und Jetzt sein und eben jeden Moment so nehmen und genießen, wie er halt im Endeffekt ist. Und anhand eurer Beispiele und Ausführungen haben wir ja auch gesehen, wie extremst individuell dieses Thema ist, wie jeder damit umgeht, wie jeder darüber denkt, wie jeder so in den Situationen handelt und fühlt. Und ich glaube, so soll es auch sein. Das heißt, dieses Individuelle, jeder sollte seinen Weg finden, damit im Endeffekt umzugehen. Was mir ganz wichtig ist, dass ich mir immer die Frage stelle, was würde ich mir wünschen? Dass man sich immer versucht, in den anderen ein Stück weit hinein zu versetzen. Und was würde ich mir von meinen Lieben wünschen, von meinem Umfeld wünschen? Wie würde ich das haben wollen? Und da finde ich halt auch diese, auch bei diesem Schritt finde ich persönlich diese Selbstbestimmung schon ein Stück weit wichtig. Aber kommt natürlich auf extremst viele Umstände drauf an. Und man sollte da sehr, sehr viel auf sein Bauchgefühl hören, in sein Gefühl reingehen. Ne? Wir hatten jetzt ja schon so viele interessante Ansätze. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Thema ein bisschen bei meiner Ratio, damit ich da nicht so tief reingehe. Aber auch was Eva gesagt hat, da setzt sofort die Ratio ein. Ja, das ist ein Eigenschutz. Ne? Das ist ein Schutz, damit wir nicht von unseren Gefühlen so völlig überwältigt werden. Und bei mir ist es oft so, also ich fand das auch, was Ute gesagt hat, in dem Moment, wenn es da in die Richtung geht, sind wir für denjenigen da. Und das ist so was Wichtiges. Und ich bin immer so ein bisschen geswitcht. Also in dem Prozess war ich sehr bei meinem Gefühl, war ich sehr beim Bauchgefühl, habe versucht, sehr viel zu spüren. Und in dem Moment, wo sozusagen die Trauerphase beginnt, habe ich sofort in die Ratio eingeschaltet, damit es eben nicht so heftig wird, damit es dich halt nicht umhaut. Dann beschäftigt man sich halt ganz viel mit Arbeit. Ne? Macht wirklich ganz logische Dinge, wo das so sein muss. Und dann muss man nicht so viel über diese Geschichte nachdenken. Und der Trauerprozess hält ja eh noch eine ganze Weile an. Also man muss oder sollte sich sowieso damit beschäftigen. Also ja, ganz, ganz, ganz interessantes Thema. Ich glaube, was wir noch nicht ganz so gesagt haben, was ich aber wichtig finde, weil es immer mal wieder solche Situationen gibt, dass ihr auch schaut, dass die Mitbeteiligten, also auch andere Tiere in eurem Haushalt oder wenn Menschen sterben, dass eben auch die Tiere das verstehen können, also die so ein bisschen mit einbezogen werden, ne? Nicht einfach so, da stirbt jemand, so jetzt räumen wir den weg, keiner hat was mitgekriegt, sondern dass die wirklich auch dran teilnehmen können und ein bisschen sehen, was passiert. Ne? Wir haben das oft so gemacht, dass dann, wenn wir in der Situation waren, dass jemand geht von unseren Hunden, dass wir dann eben den anderen Hund oder so, auch wenn es sehr enge Freunde des Hundes sind oder meine Katze, dass wir die dann einfach auch dazugeholt haben, dass sie einfach auch begreifen konnten und verstehen konnten, was da passiert. Und die Tiere sind so genau wie wir auch sehr, sehr unterschiedlich, wie sie damit umgehen und auch sehr unterschiedlich in ihrem Trauerprozess. Ihr seht schon, das ist so unglaublich tief, aber das ist auch so unglaublich individuell. Und das Beste, was ich wirklich jedem nur raten kann, ist, hört unbedingt auf euer Gefühl, geht in eure, ins Fühlen rein. Und ja, dieses Thema ist teilweise sehr emotional, sehr, sehr schwer. Umso mehr man sich aber mit dem Thema an sich auseinandersetzt, deswegen auch gut, dass du das Buch empfohlen hast, Ute, das ist so gut. Umso mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt, findet man seinen eigenen Weg, wie das am besten geht und wie man damit umgehen kann. Und ich habe auch durch ja die verschiedensten Situationen, wo eben Menschen oder Tiere aus meinem Leben gegangen sind, mich immer intensiver damit beschäftigt. Und ich kann auch dazu ein tolles Buch empfehlen. Das ist Tiere erzählen vom Tod. Und das ist der von der Penelope Smith. Und genauso auch wie Sabine sagte, finde ich gerade auch die Tierkommunikation in diesem Bereich unglaublich hilfreich, weil es uns nochmal so ein bisschen Sicherheit gibt. Auch manchmal Sicherheit in unseren Entscheidungen oder nochmal Bestätigung, was vielen dann bei der Verarbeitung einfach riesig noch helfen kann. Und dann würde ich jetzt einfach nochmal zur Ute abgeben.
Ja, Nicole, das war enorm wichtig, was du jetzt gesagt hast. Das hatte ich mir nämlich auch noch notiert. Gut, dass du das schon angesprochen hast, was man mit den anderen Tieren im Haushalt macht. Ich will das nochmal unterstreichen und betonen, was die Nicole gesagt hat. Es ist ganz wichtig, dass die das mitkriegen. Also das, was auch wenn ihr zum Tierarzt fahrt und da euren Hund einschläfern lasst, was ja auch aus irgendeinem Grund mal passieren kann, bringt den toten Hund wieder mit und lasst den die Tiere, die bei euch im Haushalt leben, von ihm Abschied nehmen, weil die suchen den sonst ewig. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und dann ist mir noch was Originelles eingefallen, weil die Sabine das ja angesprochen hat mit was passiert anschließend. Ja, gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Also ich bin ja Optimist, bei mir ist ja das Glas immer halb voll. Und ich sage ja, weil wie der zweite Energieerhaltungssatz, ne? Also Energie kann nicht verloren gehen. Also allein schon das überzeugt mich. Ja, und da habe ich mal eine originelle Untersuchung gelesen. Ich weiß bloß leider die Quelle nicht mehr. Wer tut sich am schwersten mit dem Sterben? Das sind tiefgläubige Christen wie Pfarrer oder Atheisten. Tiefgläubige Atheisten, sage ich jetzt mal. Und ich finde es total logisch, weil beide haben ganz feste Vorstellungen, was jetzt nach dem Sterben, nach dem Tod passiert. Und wenn es dann dahin geht und du hast dein Leben lang gepredigt mit Sünde und bla bla bla, dann kriegst du natürlich ein bisschen Schiss, weil so ganz frei ohne Sünde ist niemand. Was passiert mit mir dann später? Und die Atheisten, ja, die haben gedacht, ich werde Blumendünger und oh Gott, nee, vielleicht kommt, ist jetzt dann wirklich da der alte Herr mit dem Rauschebart oder wer auch immer und sagt, du Lümmel. Ich finde es ziemlich originell. Also jedenfalls, ich bin, das nennt man so Agnostikerin, ich sage, ich habe keine Ahnung, was da passiert, ob es einen alten Herrn oder eine alte Dame gibt, die über uns thront. Ich keine, ist mir völlig egal. Ich bin ganz offen, ich werde es schon sehen, wenn es soweit ist. Und ansonsten konzentriere ich mich jetzt auf mein Leben hier. Ja, jetzt noch mal ein paar Sätze, wenn der Hund wirklich tot ist, bitte, auch wenn keine anderen Hunde da sind, nicht sofort weggepacken. Nicht sofort weg und weg damit, sondern wir legen die Hunde immer erstmal ins Wohnzimmer. Also die Hunde schlafen in der Regel bei uns im Schlafzimmer, wenn sie das wollen. Und dann kommen die ins Wohnzimmer. Ich sitze in der Regel daneben und bewache die nochmal, nehme von ihnen Abschied. Und ich sage euch gleich, ich heule da Rotz und Wasser und denke mir jedes Mal, ich möchte jetzt am liebsten mitgehen. Ich möchte dich nicht allein gehen lassen, aber das ist schon zu spät. Das weiß ich auch, aber so ist es eben. Ich zünde eine Kerze an und wir machen die Fenster auf. Die Seele kommt auch weg, wenn ihr die Fenster nicht zumacht. Aber ich finde einfach, dass man es den Hunden da leicht macht oder der Katze oder wem auch immer, spielt ja keine Rolle. Eine Kundin von mir hat mir zum Beispiel erzählt, in der Nacht, in der ihr Mann gestorben ist, sie wusste wirklich nicht, dass der stirbt in dieser Nacht, ja. Und vor sie ins Bett gegangen ist, es war so eine ganz milde Oktobernacht und es war sehr warm, ist sie bei zu ihm hingegangen in sein Zimmer und hat das Fenster weit aufgemacht und wie sie früh reinkam, war er tot. Ja, also das finde ich schon, die gesagt hat, sie vorher nie gemacht, die haben, weiß ich nicht, 40 Jahre zusammengelebt, das war nie der Fall. Und das glaube ich, das ist, was Sabine, die Nicole und auch die Eva gesagt haben. Ich möchte es nochmal betonen. Hört auf euer Gefühl. Hört auf das, was ihr braucht. Ihr jetzt. So viel Egoismus darf sein, muss auch sein. Ja, ich denke, wir könnten jetzt noch 4 Stunden lang weiterreden, aber irgendwann mal muss auch mal gut sein. Und wir enden ja gerne mit irgendeinem schönen Zitat. Und ich möchte heute mit einem Gedicht enden. Und zwar kennen das bestimmt viele von euch von Rainer Maria Rilke Schlussstück. Der Tod ist groß. Wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben weinen, wagt er zu weinen, mitten in uns.
Vielen Dank, liebe Ute. In der kommenden Folge in 14 Tagen geht es um TV-Hundetraining und warum es den Vierbeinern weniger gut tut als den Menschen. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Wenn du eine Frage hast an Ute, Nicole, Sabine oder Eva, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da liegt auch der Link zum Opener-Song Jenny's Theme, meld bei audionautics.com. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, empfehle ihn gerne weiter. Wir freuen uns sehr darüber und gib auch gerne Bewertung auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener. Das ist mein lieber Radiokollege Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.